Ich sprach in dem ersten Vortrag von diesem Kurs von den vier Wahrheiten oder auch vier edlen Wahrheiten, wo wir aufgefordert sind, Leiden zu verstehen, die Ursachen dieses Leidens zu ergründen, die Ursachen dieses Leidens loszulassen und dazu oder deswegen praktizieren wir. Dazu gehen wir diesen Weg. Und es braucht immer wieder eine Klarheit, dass es das ist, was wir hier tun. Und das sollte immer für jeden und jede im Mittelpunkt stehen. Sonst verfehlen wir, worum es hier geht. Das wäre schade. Also da nochmal immer wieder hinschauen. Sind wir auf diesem Weg? Oder machen wir gerade was anderes? Und da kommen immer wieder zahlreiche Ideen daher, die sagen, oh, das kannst du auch noch tun. Ja, das kannst du auch noch tun. Da gibt es auch noch was zu tun. Man kann das endlos ausweiten. Ich habe mal in einem Retreat angefangen, eine Terrasse zu bauen. Bis ich merkte, was ich tat. Ja, vom Terrassebau, die war nicht notwendig. Und damit war ich weg vom Weg. Okay, darüber wollte ich eigentlich nicht reden, aber in diesen vier Wahrheiten wird gesprochen von, nicht von einem Ich, das leidet, sondern es wird von sogenannten fünf Kanda gesprochen, die leiden. Und diese fünf Kanda sind im Prinzip eine andere Betrachtung dessen, was wir hier erfahren und dessen, was wir als Ich bezeichnen. Beziehungsweise innerhalb diesen fünf Kanda entsteht unser Ich. Diese Kanda ist ein Pali-Wort. Übersetzt bedeutet einfach Haufen. Ich mag das Wort Haufen. Das bricht das so ein bisschen runter. Fünf Haufen. Und diese fünf Haufen, worum handelt es sich hier? Einmal um Körper, Materie, Form. Das ist ein weiter Bereich, den ich gleich noch näher erläutere. Dann die Gefühlstönungen. Dann das Unterscheidungsvermögen. Dann ein relativ schwer zu übersetzender Begriff, Sankhara. Vielleicht merkt man sich besser das Pali. Auf Deutsch heißt es ein Versuch der Übersetzung, wilde Kräfte. Jetzt können wir uns genauso wenig darunter vorstellen, können wir gleich Sankhara sagen. Und als letztes einfach das Bewusstsein. Ich erkläre noch gleich, worum es hier geht. Diese Haufen werden auch bezeichnet als eine Anzahl von Dingen, die zusammengehören. Und die immer zusammen auftreten, sind immer alle da, auch wenn das eine oder andere im Vordergrund stehen mag. Also es geht nicht darum, sie zu auseinanderzureißen, sondern einfach die verschiedenen Aspekte, die zusammenwirken, zu erkennen. Um eben dieses Zusammenwirken zu sehen und zu sehen, woraus ich entsteht und was es tatsächlich ist. Also es geht auch nicht darum, ob dieses Modell richtig ist. Es ist einfach ein Modell. Es ist eine Art, das Geschehen, was wir beobachten, zu gliedern. Und der Hintergrund, warum diese Gliederung gemacht wird und keine andere, ist einfach, soll uns helfen, wiederum Leiden zu verstehen, die Ursachen zu erkennen und loszulassen. Nichts weiter als das. Also alles geht in diese Richtung. Alles, was wir tun auf diesem Weg, in dieser buddhistischen Praxis, ist eine Handlungsaufforderung und kein, nicht sehr, eine ideologische, theoretische Betrachtung, an die wir glauben, sondern wir sollen es tun. Und wenn wir es nicht tun, dann haben wir eigentlich auch wieder das Ziel verfehlt. Es geht darum, es zu tun. Wir haften normalerweise an den fünf Kanna ganz von selbst und das lässt das Ich entstehen. Und deswegen bezeichnet man auch die Haufen als die Greifhaufen. Fünf Greifhaufen. Haufen, an denen wir greifen. Und daraus entsteht dann Leid. Jemand, der erwacht ist, hat immer noch fünf Haufen, aber ohne daran zu greifen. Das ist der einzige Unterschied. Und damit fällt Leiden weg. Oder das, was dann wegfällt, macht etwas in unserem Leben, dass innere Freiheit entsteht. Das Glück entsteht, der Zugang zu Klarheit, Weisheit, Liebe und Mitgefühl. Es entsteht eine innere Freiheit, die sehr radikal ist und gleichzeitig auch nicht immer so leicht vorstellbar, was das bedeutet. Wir brauchen die direkte Erkenntnis, um es wirklich zu verstehen. In der Überlegung, wo wir ausgehen von einem festen Ich, machen wir sonst einen Fehler. Wir tun entweder zu viel Ich raus oder zu wenig. Also wir brauchen die Erfahrung. Und das, was hier gesagt wird und was ich auch versuche zu sagen, soll uns nur helfen, es zu sehen, unsere Praxis, es zu erfahren. Also, erste Kanda, Körper, Materie, Form. Es ist ein weites Feld. Es betrifft zum einen den Körper selbst, unseren Körper, so wie wir ihn anschauen können. Und diesen Körper mit seinen Sinnesorganen von Auge, Ohr, Nase, Mund, Tasten, ja, über die Haut. Und das innere Empfinden von Wärme und Kälte, was wir nicht direkt ertasten, aber über den Körpersinn sozusagen erfahren. Aber nicht nur das, es wird dazu auch gezählt, die Objekte, die wir wahrnehmen, die Objekte des Sehens, die Objekte des Hörens, des Riechens, des Schmeckens, des Tastens. Und damit auch sichtbare Form, Klang, Geschmack, Geruch, Berührung. Aber nicht nur das, sondern auch alles, was sich in irgendeiner materiellen Art manifestiert. Also unsere Tätigkeiten, unsere Situationen auf der materiellen und Dinge, die wir besitzen, auf der materiellen Ebene. Alles das, was dazu gehört. Und wenn wir schauen, ist das eine ganze Menge. Ja, dieser ganze, alles, was sich materialisiert. Gehört zu diesem großen Bereich, diesem Kanna von Körper, Form, Materie. Und hier wird eben nicht unterschieden zwischen einer inneren Welt von Körper und Sinnesorganen und einer äußeren Welt, die da draußen wahrgenommen wird. Sondern das gehört zu unserem Kanna, Rupa Kanna. Zwei Dinge sind hier interessant. Das eine, in unserer unmittelbaren Wahrnehmung. Wenn wir nur in der Wahrnehmung sind, dann können wir tatsächlich keine Trennung ausmachen. Wir können in der Erfahrung selbst schwer unterscheiden, wo der Klang stattfindet. Wenn ich den Klang der Glocke schlage, klappt besser mit geschlossenen Augen. In der Erfahrung könnt ihr sagen, ob der Klang innen oder außen ist. In der Erfahrung des Sitzens, des Berührens von dem Boden, dem Kissen, der Wand, im Stuhl, könnt ihr die Trennlinie wirklich finden. Wo beginnt die Wand? Wo hört ihr auf? Im Kopf wissen wir das. Wir können mit geschlossenen Augen unsere Körperform nachziehen und sagen, ja, genau da. Aber in der direkten Erfahrung wage ich zu bezweifeln, ob das so gelingt. Genau das Gleiche mit Sehen. Natürlich, ich sehe da draußen. Biologisch gesehen wissen wir, dass was da stattfindet, etwas in unserer Netzhaut da bewirkt. Da finden irgendwelche Erregungen statt, die werden ans Gehirn gemeldet und dann entsteht ein Bild im Gehirn. Also wo ist das Sehen? Da draußen oder hier drin? Das ist das eine, dass wir, wenn wir direkt hinschauen, in der Erfahrung selbst, dass wir diese Trennlinie, die wir normalerweise selbstverständlich ziehen, so eigentlich nicht ziehen können. Und damit erleben, wie verbunden wir eigentlich sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns mit Materie und Form sehr stark identifizieren. Schon allein mit diesem Körper. Das ist mein Körper. Und ich weiß genau, dass es meiner ist. Es ist nicht deiner. Und genauso weiß ich, was mir gehört. Also es beschränkt sich nicht auf diesen Körper. Ich weiß, was mein ist. Ich weiß, was jemand anderem gehört. Ich weiß auch um die Fähigkeiten meines Körpers, was ich kann. Ich weiß um den Zustand. Ich weiß um die Dinge, die Aufgaben, die Situation und so weiter. Alles Materie. Ich nehme es in Besitz. Bestimmte Dinge. Und andere möchte ich loswerden. Also auch hier findet dieses Greifen statt. Und das Greifen geht nicht nur auf meinen Körper, sondern das Greifen setzt sich fort. Und wenn uns jemand etwas raubt, dann empfinden wir das als einen Angriff auf unsere Persönlichkeit. Wir sind zutiefst verunsichert, wenn wir beraubt werden. Also ich wurde einmal definitiv beraubt, ein paar Mal beraubt, einmal versucht zu berauben. Und zwar immer ein Angriff auf mein Ich. Ich fühlte mich verunsichert. Also es ist ein sehr starker Bereich, wo wir haften. Und es ist sehr klar, wenn das bedroht ist. Der nächste Bereich ist die nächsten vier Bereiche gehören zum Geistbereich. Der nächste Bereich ist Vedana, der Gefühlston oder der Geschmack einer Erfahrung oder wie sich etwas für uns anfühlt. Auf der Skala sehr unangenehm, unangenehm, weniger unangenehm, neutral, kann ich wieder sagen, unangenehm und noch angenehm, ein bisschen angenehm, angenehm, sehr angenehm. Ja, irgendwo auf dieser Skala ist gleitend. Diese Erfahrung taucht auf, wenn wir eine Erfahrung machen über unsere Sinne, über unsere Körpersinne, unseren Körper und Körpersinne und auch über unseren Geist, den Rest des Geistes, über Denken und Bilder und so weiter. Es wird definiert als das, was spürt, empfängt, erfährt. Es ist so der Geschmack einer Erfahrung. Es entsteht in uns. Dass diese Erfahrung in uns entsteht, ist nicht selbstverständlich. Wir meinen, diese Erfahrung angenehm, unangenehm, entsteht im Objekt. Kommt mit dem Objekt daher. Ist eine Eigenschaft des Objekts. Die Erfahrung ist angenehm oder unangenehm. Das Essen ist schmackhaft oder fürchterlich. Ja? Wir legen angenehm, unangenehm rein in die anderen Dinge. Wenn wir genauer hinschauen, das braucht ein sehr genaues Hinschauen, sehen wir, dass es in uns entsteht. Und wenn wir überlegen, wir kennen das schon, wir brauchen uns dazu jetzt nicht hier unterhalten, das wäre eine andere Möglichkeit, würden wir natürlich feststellen, dass ein und der gleiche unterschiedlich empfindet. Die einen empfinden Kälte angenehm, die anderen unangenehm. Die einen mögen es salzig, die anderen weniger salzig. Die einen mögen Vollkornbrot, die anderen nicht. Die einen mögen Brei und die anderen absolut gar nicht. Brei erzeugt bei mir unangenehm, bei den meisten angenehm. Warum, kann ich nicht sagen. Das ist einfach so. Und diese Erfahrung wird meist übersehen. Und es ist auch nicht schwer, neben dem der Erfahrung selbst, diese kleine andere Erfahrung angenehm, unangenehm zu sehen. Das ist relativ anspruchsvoll. Also ich möchte euch wirklich gerne einladen, da morgen mal drauf zu achten. Wir können uns rantasten, indem wir Erfahrungen, die ähnlich sind, also entweder angenehm oder unangenehm, wie bitter, Verspannung, ziehen, drücken, lautes Geräusch, was immer, falls das für euch unangenehm ist. Wo wir sagen würden, ne, mag ich nicht. Das ist bitter, dass die Verspannung da ist, was immer, das Laute, das Lautsein. Und da kommt aber auch unangenehm auf. Und genauso bei den Dingen, die ihr mögt, wo ihr sagt, oh, gern, hm, ja, da kommt angenehm auf. Die Erfahrung ist ähnlich. Aber die Erfahrungen an sich sind verschieden. Das heißt, wir versuchen rauszukriegen, was ist das Ähnliche daran. Nach einer Weile wird uns das bewusst werden. Und das ist unglaublich hilfreich, weil wir werden dabei auch entdecken, dass da der Wendepunkt kommt zur Reaktion. Angenehm haben wollen. Unangenehm nicht haben wollen. Das ist ziemlich banal. Aber genau so funktionieren wir. Und dann kommen noch ein paar Schichten oben drauf. Ja, dann kann das noch verändert werden. Aber tief drin und sehr stark lenkt uns genau das. Es zieht sehr schnell irgendwelche Gedanken nach sich, irgendwelche Interpretationen, die dann selbst wieder ein Wieder nach mit sich tragen. Aber wir können, wenn wir Achtsamkeit vorhanden ist und wir diese Erfahrung bemerken, einfach wahrnehmen, oh, angenehm. Und Achtsamkeit hat nicht das Greifen. Achtsamkeit sehr stark ist, findet diese Erfahrung da statt und kein Greifen geschieht. Und genauso mit unangenehmen Erfahrungen, sie entsteht und kein Wegstoßen geschieht, kein Greifen geschieht. Und damit ist die Kette unterbrochen, die zu Greifen führt, zu haben, zu ich will aber das tun, ich muss das haben oder ich will das absolut loswerden. Das darf nicht sein. Also genau hier ist der Schlüsselpunkt für Befreiung, zumindest in diesem Moment. Wenn wir bereit sind zu widerstehen, braucht ein sehr klares Commitment, dass wir wirklich bereit sind dafür. Und eine Entschlossenheit, eine Absichtserklärung und dann keine Gegenargumente gelten lassen und so weiter und so fort. Sie wirklich hier sagen, stopp. Es ist eben die Frage, vertraue ich auf Greifen, haben, zupacken, wegstoßen oder vertraue ich auf Loslassen? Was will ich nähern? Wir kommen immer wieder zurück zu den gleichen Fragen, wie ihr merkt. Aber was sind diese Fragen? Wenn ihr denen ansetzt, seid ihr schnell am Ziel. Ja, ist einfach so. Und dieses ganze Kartenhaus von Reaktion, von wütend sein, Stress und was wir alles so haben können, fällt einfach in sich zusammen. Also im Prinzip ist es relativ einfach. Aber es braucht eine sehr, sehr große Radikalität vielleicht, ohne hart zu sein. Okay, also schaut da mal morgen und seid einfach mal konsequent, wann immer ihr das entdeckt, angenehm, unangenehm, geht einfach in die Achtsamkeit. Nicht folgen dem Impuls. Auch wenn er noch so schön ist. Auch wenn er noch so unschön ist. Außer ihr seid dabei, euch zu verletzen, okay? Es gibt einen gesunden Menschenverstand hoffentlich. Aber sonst seid mal radikal. Einen Tag lang. Und es könnte ein Wunder geschehen. Das ist wirklich wahr. Dann kommt das nächste Kanda, das sogenannte Unterscheidungsvermögen oder Sanya. Es ist das, was benennt und den Namen und den Dingen Namen und Sinn gibt. Mit anderen Worten, es ist das, was uns hilft, zu erkennen und wieder zu erkennen, Sinn zu machen von dieser Welt. Wir nehmen zahllose Eindrücke wahr über unsere Sinnesorgane, das wissen wir. Die müssen organisiert werden, interpretiert werden, sodass wir uns mühelos zurechtfinden, wie wir es hier tun. Ihr kennt ja vielleicht kleine Kinder, ganz klein. Und die haben keine Ahnung, was das alles ist. Und die müssen sich mühselig zurechtfinden. Das kriegen die relativ schnell hin. Ich meine, das dauert ja nicht lang. Aber die machen das auch sehr interessant. Die räumen einfach alles aus. Die probieren einfach alles aus. Und die gucken, was die anderen machen. Und die ganze Zeit arbeitet Sanya auf Hochtouren. Sie versucht, Dinge wieder zu erkennen, eben, dass diese komischen Rechtecke Türen sind. Ja? Und dann müssen sie herausfinden, wie das mit diesen Türklinken da funktioniert. Dann gibt es ja verschiedene, bis die das haben. Aber dann können die das relativ schnell zusammenbauen. Ah, das sieht so ähnlich aus, muss genauso gehen. Ja, wie jetzt geht anders. Aber das ist genau das. Das braucht Sanya, es braucht dieses Sehen, Vergleichen, Abgleichen. Ah ja, das war letztes Mal auch eine Tür. Könnte jetzt auch wieder eine Tür sein. Das ganze sehr komplexe Prozess, der sehr zentral ist bei unserem Entstehen von Ich. Ich und andere und unseren ganzen Meinungen und nicht nur Meinungen, sondern ich habe eine Meinung und transportiere sie auch etwas anderes. Also ich, dieses, es sieht aus wie, also ist er ähnlich und sie sieht so aus wie und dann, ja, dieses ganze Komplex, wo wir Vorurteile haben, vorgefasste Meinungen, die wir aufrecht halten, wie jemand ist, wie ich bin und wer ich bin und alles hat damit Sanya zu tun. Ist auch sehr hilfreich, diese Funktion. So wisst ihr, wo ihr heute Abend ins Bett geht. Sonst müsst ihr immer wieder neu suchen. Ihr wisst noch nicht mal, was im Bett ist. Also es wäre äußerst fatal, wenn diese Funktion verloren geht und das passiert manchmal. Ist dann eine schwerwiegende Einschränkung für diese Menschen, die bei manchen Sinn, sie verlieren sie in Bezug auf bestimmte Sinnesorgane. Und dann können sie einfach das nicht wiedererkennen. Das ist ganz verrückt. Schwer. Also, und mit jedem, das ist noch zentral, das sind nämlich sehr schnelle Prozesse, mit jedem Abgleichen unserem. Also wir machen eine, wir sehen etwas und dann wird das interpretiert, was das ist. Ja? Geht blitzschnell. Und mit jedem Abgleichen, was das ist, entsteht auch noch ein Vedana. Und je nachdem, wie die Interpretation läuft, verändert sich das Vedana und dementsprechend die Reaktion. Das eindrücklichste Beispiel, das ich jemals hatte, das ist halt immer noch das Gleiche, für diejenigen, die das schon kennen. war das Stück Seife. Ich glaube, es war ein 3-Wochen-Retreat. Und eben diese Achtsamkeit, die kontinuierlich werden kann im Laufe so einer längeren Zeit. Ich war auf der Toilette, ging raus, wollte mir die Hände waschen. Und da lag ein Stück Seife, rosa. Ich sah das Stück Seife, sah also ein Viereck. Und auf diesem Viereck war eine schwarze Linie. Im ersten Moment sah ich nur rosa Viereck, schwarze Linie. Und da war sofort, oh, schön, sofort ein angenehmes Vedana. Im nächsten Moment, das geht irre schnell, aber es war ein Moment, wo die Achtsamkeit so schnell war. Im nächsten Moment war, oh, Haar auf Seife. Oh, ekelhaft, unangenehm. Und es war ein Abwenden. Also erst ein Hinwenden, dann ein Abwenden. Und es ließ mich etwas stutzig werden. Ja? Einen Moment angenehm, nächsten unangenehm, nur weil dieser Gedanke durchhuschte, Haar auf Seife. Und es hat mich dann so verwundert, weil es kam dann noch ein nächster, kamen so 2, 3 analytische Gedanken hinterher, die mir klar machten, warum soll dieses komische Haar ekelhaft sein? Es liegt auf einer Seife. Es kann gar nicht sauberer sein als da. Also warum ist es auf einmal ekelhaft? Woher kommt das denn? Und wenn das Haar noch auf dem Kopf kleben würde, wäre es ja auch nicht ekelhaft. Also es war irgendwie eine Reaktion, die hatte ich irgendwo offensichtlich antrainiert. Das tun wir ja oft unbewusst. Und die spulte sich einfach ab. Und weil wir es normalerweise so nicht sehen, reagieren wir dann so. Wer hat das Haar darauf getan? Wessen Haar war das? Ja? Du, wenn du deine Haare da immer rumfliegen lässt. Okay, das ist keine Einladung, ab morgen eure Haare rumfliegen zu lassen und nicht wegzutun aus der Duschwanne und aus dem Waschbecken, wenn ihr es bemerkt. Ja? Nur damit die anderen ein bisschen üben dürfen. Aber es ist wirklich eine wunderbare Einsicht, dass tatsächlich nicht jede Reaktion, die da kommt, eine sinnvolle Reaktion ist. Und wie schnell das auch läuft. Und wie schnell wir in einem Ärger landen, wofür es überhaupt keinen Grund gibt. Und wir nehmen ihn natürlich todernst. Also in dem Sinne ist es sehr spannend, da genau hinzuschauen. In diesem Prozess. Dann kommen die Bildekräfte. Die sogenannten Bildekräfte. Volker Zotz nennt sie auch die Strebungen. Im Prinzip gehört hier alles rein, was nicht zu Sanya gehört, zu den Wahrnehmungsvermögen, was nicht zu Vedana gehört und was nicht reines Wahrnehmen-Bewusstsein ist. Also alle geistigen Zustände, die wir hier betrachtet haben, Achtsamkeit, Sammlung, universale Bewusstseinszustände wie Wachheit, Müdigkeit, aber auch die ganzen aktiven Emotionen und Gefühle und Impulse aus Wut, Ärger, Freude, bla bla bla. Ja? All das gehört hier rein. Ist das, was reagiert, aus dem Reaktion kommen kann. Das ist ein großer Komplex. Und was sich lohnt, da zu unterscheiden, eben, es wird immer wieder in Hinblick auf unsere Befreiung unterschieden. Das ist der Grund, ja? Und wenn ihr es ausführlicher untersuchen wollt, dann schaut euch ein Buch über Abhidhamma an, die Analyse des Geistes, wo der auseinanderklamüsert wird. Und dann stehen genau dort, wie viele Geistesfaktoren welcher Gruppe sind. Und es ist minutiös, es ist Wahnsinn. Für unsere Befreiung ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen heilsamen Geisteszuständen und unheilsamen Geisteszuständen. Das heißt nicht, dass sie schlecht oder gut sind. Das heißt einfach, dass ihr Potenzial, Leiden zu entfachen, groß ist. Die unheilsamen. Ja? Und ihr Potenzial, Frieden zu entfachen, Verbundenheit, Mitgefühl, Liebe, also groß ist bei den heilsamen Geisteszuständen. Und wir werden das selber entdecken müssen. Und die Liste soll einfach helfen, uns daran zu führen, hinzuschauen, auszuprobieren. Wenn wir uns auf diesem Weg ernsthaft bewegen wollen, dann braucht es, dass wir uns irgendwann nicht nur sehen, sie sind unheilsam, sondern uns auch entscheiden, sie nicht zu stärken. Nicht nur sehen, sie sind heilsam, sondern uns auch entscheiden, sie zu fördern. Und es ist unser Weg. Also wir müssen ihn gehen. Also von dem her. Und das ist nochmal ein anderer Schritt. Die Idee, großzügig zu sein, ist wunderbar. Aber wir müssen es auch tun. Die Idee, zu verzeihen, ist wunderbar. Aber wir müssen auch ein bisschen mehr reinlegen als nur die Idee. Die Idee, Geduld zu üben, Einfachheit zu leben, ist nett. Aber wie wäre es mit ein bisschen umsetzen? In kleinsten Schritten, meinetwegen. Und sowieso unser Weg. Also es ist nicht, dass da jetzt dass es an mir ist, das irgendwie zu bewerten. Oder irgendwer bewertet. Es ist einfach, will ich den Weg gehen oder will ich nicht?